Listen to Föhr.
Ihr Kolleginnen-Podcast zur sozialen Absicherung der Rechtsanwaltschaft.
Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder auch wenn er Ihnen nicht gefällt, Sie aber keine Infos rund um die Versorgungseinrichtungen verpassen wollen, dann abonnieren Sie Listen to Föhr gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Wir sind auf Spotify und Apple Podcasts zu finden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen to Föhr. Heute geht es um ein Thema, bei dem wahrscheinlich niemand freiwillig laut Juhu ruft, und zwar das Einzahlen von Beiträgen. Trotzdem, es betrifft Sie alle, denn Andreas, jeder deiner Kolleginnen und jeder deiner Kollegen zahlt ein und ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele fragen, muss das so sein? Geht da vielleicht etwas weniger? Gibt es Erleichterungen und was bringt mir das eigentlich später einmal? Genau darüber reden wir heute. Wir bemühen uns natürlich wie immer offen, verständlich und ohne trockene Theorie auszukommen. Mein Name ist Ines Wittek und mir gegenüber sitzt wie immer mein geschätzter Podcast-Kollege Dr. Andreas Rudolf. Hallo Andreas.
Hallo Ines, Folge 5. Wir schreiten voran. Toll, dass wir diesen Podcast so intensiv gemeinsam bestreiten.
Mich freut es auch. 5 Folgen ist relativ viel, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich in das Thema rein. Mit der ersten Frage, die ich an dich habe. Und zwar, viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zahlen regelmäßig Beiträge ein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele dann die Frage stellen, welcher Teil davon fließt eigentlich in die Versorgungseinrichtungen und wofür wird dieser Beitrag dann konkret verwendet?
Da fange ich mit einer Klarstellung an, weil ich das auch immer so sage. Wir Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sagen, das, was wir zahlen, das ist der Kammerbeitrag, das zahlen wir an die Kammer und sind da eigentlich sehr unpräzise, was wir denn eigentlich bezahlen. Der Kammerbeitrag selbst macht nämlich nur einen ganz kleinen Teil der Beiträge aus, die tatsächlich an die Rechtsanwaltskammer bezahlt wird. Plakativ kann man formulieren, die Mitgliedschaft zu einer Rechtsanwaltskammer kostet nicht viel mehr als die Mitgliedschaft in einem Tennisverein. Davon losgelöst ist aber zu betrachten, welche Beiträge unsere Mitglieder in die Versorgungseinrichtungen der Rechtsanwaltskammern einbezahlen und diese einbezahlten Beiträge in der Versorgungseinrichtung sind naturgemäß kein Kammerbeitrag, woraus dann Tätigkeiten der Kammern finanziert werden, sondern das sind genuin jene Beiträge, die dafür verwendet werden, dass später einmal entsprechende Pensionen auch ausbezahlt werden können. Man kann sagen, die Beiträge zur Versorgungseinrichtung finanzieren die rechtsanwaltliche Vorsorge, namentlich Leistungen für den Fall des Alters, Hinterbliebenenvorsorge und natürlich auch Vorkehrungen für den Fall der Berufsunfähigkeit.
Kurze Zwischenfrage, wenn wir jetzt konkret über die Beiträge sprechen, was zahlt man denn jetzt wirklich überhaupt?
Auch hier ist zu differenzieren. Wir haben uns in einer der früheren Folgen schon damit beschäftigt, dass wir ja eine Versorgungseinrichtung Teil A und eine Versorgungseinrichtung Teil B haben. Kurz zur Erinnerung, Teil A Umlageverfahren, Teil B kapitalgedecktes Verfahren. Für jedes dieser Verfahren wird ein eigener Beitrag zur Versorgungseinrichtung eingehoben. Dieser Beitrag ist je Kammer sowohl im Teil A als auch im Teil B unterschiedlich. Spannend, wie hoch sind denn jetzt eigentlich diese Beiträge? Im Teil A ist das Ganze wiederum relativ komplex, weil wir zwischen einem Normbeitrag und einem Zahlbeitrag unterscheiden müssen. Ich spoilere, in einer der nächsten Folgen werden wir uns damit beschäftigen, wie es denn überhaupt zu diesem Zahlbeitrag kommt und wieso wir zwischen Normbeitrag und Zahlbeitrag differenzieren müssen. Heute daher nur so viel, wie hoch ist der Normbeitrag? Der bewegt sich zwischen aktuell Werte 2026 13.600 per anno und 20.500 jährlich. Warum gibt es hier eine so große Spreizung zwischen den Rechtsanwaltskammern? Auch hier haben wir in einer der früheren Folgen erklärt, dass die Kammern autonom die Beitragshöhe und die Leistungshöhe in der Plenarversammlung festlegen. Daher bestimmt jede Kammer für sich, wie hoch der Normbeitrag sein soll. Dem steht gegenüber der Zahlbeitrag, also jener Beitrag, der nach Berücksichtigung der Pauschalvergütung tatsächlich an die Kammer zu entrichten ist. Und dieser Zahlbeitrag beläuft sich auf 4.500 Euro jährlich bis 15.400 Euro jährlich. Auch hier eine große Spreizung, auch hier ein kurzer Vorgriff. Die Pauschalvergütung hängt mit der Verfahrenshilfe zusammen und das werden wir in der nächsten Folge dann näher erklären.
Gut, das war jetzt Teil A. Wie sieht es mit den Beiträgen in Teil B aus?
Teil B legen die Kammern autonom wiederum in der Plenarversammlung fest. Die Beiträge zu Teil B bewegen sich derzeit wiederum Jahre 2026 zwischen rund 5.700 Euro per anno und 12.000 Euro per anno.
Darf ich nochmal zwischenfragen? Und zwar, warum steigen denn Beiträge manchmal?
Das ist abhängig davon, dass wir ja aufgrund der Inflationsentwicklung, aufgrund der Kaufkraftentwicklung verpflichtet sind, unseren Pensionisten einen Ausgleich für den Kaufkraftverlust, sprich einen Inflationsausgleich zu gewähren. Sprich, wir müssen alljährlich die Pensionen erhöhen, damit die Pensionisten nicht über die Jahre, wenn ich von durchschnittlich 15 oder 18 Jahren Pension spreche und angenommen zwischen 2-3% Inflation habe, am Ende ihrer Bezugsdauer dann plötzlich ein Drittel weniger Kaufkraft durch ihre Pension zur Verfügung haben. Daher muss ich hier alljährlich die Pensionen steigern. Und aus dieser Pensionssteigerung, aus der Pensionsanpassung, die die Plenarversammlung alljährlich beschließt und vornimmt, ergibt sich dann versicherungsmathematisch berechnet die Notwendigkeit, auch die Beiträge in einem bestimmten Verhältnis zu dieser Pensionsanpassung steigen zu lassen. Faustformel ist, ich muss die Beiträge etwas stärker, nämlich um das 1,5- bis 2-fache stärker steigen lassen, als die Pensionserhöhung ausgefallen ist. Wenn ich also eine Pensionserhöhung von 2% beschließe, dann müssen die Beiträge, damit unsere Versorgungseinrichtung im Gleichgewicht bleibt und sich hier nicht etwas zulasten künftiger Generationen verschiebt, um 3,5 bis 4% angehoben werden. Das ist eine versicherungsmathematische Notwendigkeit.
Und wie ist das in Teil B?
Im Teil B ist es etwas einfacher. Die Kammern legen die Beitragssteigerungen, die sie für sinnvoll halten, autonom fest. Das ist keine versicherungsmathematische Notwendigkeit, sondern das ist abhängig von der Beobachtung des Kapitalmarkts, wie sollen sich die Renten im Teil B entwickeln und danach wird die Beitragshöhe entsprechend festgelegt. Hängt auch ein bisschen mit dem Rechnungszins zusammen, der in den jeweiligen Veranlagungs- und Risikogemeinschaften zugrunde gelegt ist.
Jetzt haben wir über die Erhöhungen gesprochen. Wie sieht es denn eigentlich aus in Bezug auf Ermäßigungen?
Ja. Wir kennen auch Ermäßigungen in unseren Systemen. Wiederum müssen wir differenzieren zwischen der Versorgungseinrichtung Teil A und der Versorgungseinrichtung Teil B. Teil B ist immer ein bisschen einfacher, daher fange ich mit Teil B an. Im Teil B kennen wir zwei Ermäßigungsmöglichkeiten. Die Ermäßigung nach Ersteintragung, das soll jungen Kolleginnen und Kollegen helfen, im Zeitpunkt des Beginns ihrer Selbstständigkeit, ihrer anwaltlichen Karriere nicht sofort mit hohen Zahlungen konfrontiert zu sein. Daher kannst du dich auf 2x12 Kalendermonate beitragsmäßig ermäßigen lassen. Hier gibt die jeweilige Umlagenordnung der Kammer, der das Mitglied zugehört, die konkrete Ausgestaltung vor. Und dann, das ist wahrscheinlich die bekannteste Ermäßigung, kennen wir die einkommensabhängige Ermäßigung. Wir haben drei Stufen. Wenn das anwaltliche Einkommen eine gewisse Höhe nicht erreicht, so kann man sich in drei Stufen entsprechend ermäßigen lassen. Im Teil A stellen wir nicht auf Einkommensfaktoren grundsätzlich bei Beitragsermäßigungen ab, sondern hier versuchen wir, die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie zu fördern. Wir kennen dort also die Beitragsermäßigung nach Geburt eines Kindes, die aber nur für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zur Verfügung steht. Innerhalb eines Jahres ab Geburt eines Kindes ist ein Antrag an die zuständige Rechtsanwaltskammer zu stellen. Und dann kann man sich für maximal 24 Kalendermonate auf den für Rechtsanwaltsanwärterinnen geltenden Beitragssatz ermäßigen lassen. Aliquot finden diese Monate natürlich auch mit dem bezahlten Beitrag Berücksichtigung. Das sind die derzeit geltenden Ermäßigungsmöglichkeiten. Ich habe vorher schon das Stichwort genannt. Wir werden wahrscheinlich auch irgendwann einmal eine Folge der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie widmen. Dort versuchen wir natürlich, die Gegebenheiten zu verbessern, um diese Vereinbarkeit wirklich deutlich positiver auszugestalten.
Normalerweise stelle ich dir ja eine Frage unserer Zuhörerinnen und Zuhörer am Schluss. Weil es aber thematisch ganz gut passt, würde ich das jetzt vorziehen. Und zwar, wir haben sogar mehrmals die Frage erhalten, gibt es auch die Möglichkeit auf Befreiung?
Einleitungssatz zu all diesen Fragen ist immer, wir müssen schauen, ob Teil A oder Teil B betroffen ist. Wir kennen sowohl im Teil A als auch im Teil B Befreiungsmöglichkeiten. Diesmal beginne ich mit Teil A. Wir kennen die Beitragsbefreiung wegen Mutterschaft. Diese Beitragsbefreiung steht für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwaltsanwärterinnen gleichermaßen zur Verfügung. Sie gilt für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes nach dem entsprechenden Mutterschutzgesetz oder eines entsprechenden Zeitraums. Und diese beitragsbefreiten Monate werden aber voll angerechnet. Und dann kennen wir im Teil A noch die Beitragsbefreiung für die Dauer des Ruhens aufgrund von Elternschaft. Hier ist ein Nachkauf dieser fehlenden Versicherungszeiten. Hier habe ich keinen Beitrag geleistet, es wird mir aber auch nicht angerechnet. Hier ist ein Nachkauf möglich. Und das zu ermäßigten Sätzen. Teil B, Beitragsbefreiung wegen Mutterschaft. Wir haben auch hier wieder das Abstellen auf den Zeitraum des Beschäftigungsverbotes. Wir kennen auch hier die Beitragsbefreiung wegen Ruhens. Das ist ähnlich bzw. gleichgelagert geregelt. Und dann kennen wir im Teil B eine besondere Beitragsbefreiung, die darauf abstellt, dass man nicht unendlich viele Pensionen, hätte ich fast gesagt, einbezahlen muss. Wir können uns nämlich bei Zugehörigkeit zu einer verpflichtenden, gesetzlich geregelten Altersvorsorge von der Beitragsleistung im Teil B befreien lassen. Dazu muss ich allerdings wissen, wenn ich im Teil B nichts einbezahle, bekomme ich am Ende meiner Einzahldauer natürlich auch entsprechend weniger verrentet, entsprechend weniger ausbezahlt. Das muss ich dann für mich selber abwägen, wie hoch denn die Beiträge sind, die ich jeweils pensionsmäßig bezahle und wie ich das wirtschaftlich in der Pension abbilden will.
Du hast jetzt schon einmal das Thema Nachkauf kurz angesprochen. Ich wollte dich da auch nochmal fragen. Und zwar, unter bestimmten Voraussetzungen kann man fehlende Zeiten oder Ansprüche durch zusätzliche Beiträge ausgleichen. Und man spricht dann eben von dem von dir eh auch schon erwähnten Nachkauf. Kannst du generell ein bisschen näher auf dieses Thema eingehen?
Jetzt überrasche ich dich ein bisschen. Im Teil B ist nämlich der Nachkauf nicht möglich. Ganz kurz, warum nicht? Kapitalgedecktes Verfahren. Es soll und wird nur das verrentet, was auch tatsächlich einbezahlt und auf den Kapitalmärkten veranlagt wurde. Im Teil A kennen wir zwei Möglichkeiten des Nachkaufs. Zum einen den Nachkauf wegen fehlender Versicherungszeiten, 120 Monate, 60 Monate vor dem 30. Lebensjahr, 60 Monate nach dem 30. Lebensjahr kann ich grundsätzlich nachkaufen. Voraussetzung dafür, ich darf nicht bereits ins System, ins anwaltliche System einbezahlt haben, weil ein Doppelverwertungsverbot für Beitragsmonate besteht. Ich kann Beitragsmonate also nicht doppelt einbezahlen. Hier gilt der reguläre Nachkaufspreis, Nachkaufsatz, der höher ist als der Beitragssatz, der aktuell gilt. Das ist auch wieder versicherungsmathematischen Notwendigkeiten geschuldet. Unser System als Umlagesystem verträgt es nicht, dass ich Beiträge erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahle, als diese Beiträge geschuldet sind. Dem steht gegenüber der ermäßigte Nachkaufsatz, der für Fehlzeiten aufgrund Ruhens der Rechtsanwaltschaft oder aufgrund einer Ermäßigung auf den Rechtsanwaltsanwärterinnensatz gilt. Hier kann ich zu dem Beitragssatz, der für jene Beitragsmonate, die mir fehlen, gegolten hätte, tatsächlich nachkaufen, muss also diese erhöhten Nachkaufsätze nicht in Kauf nehmen, sondern kann mich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es leichter wird, wenn ich wieder auch mehr verdiene, dafür entscheiden, dass ich jetzt diesen Nachkauf vornehme.
Ja, damit sind wir eigentlich auch schon wieder fast am Ende unserer Folge angekommen. Auch diesmal wieder der Hinweis an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie Fragen zu unseren Podcast-Themen haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne an podcast@ra-vorsorge.at. In der nächsten Folge sprechen wir dann über die Pauschalvergütung. Gemeinsam mit Magistra Ursula Koch wird es dann vor allem eben darum gehen, wie die Pauschalvergütung mit dem Versorgungssystem zusammenhängt. Magistra Koch ist Generalsekretär-Stellvertreterin des ÖRAG, Expertin für alle Fragen rund um die soziale Absicherung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und Rechtsanwaltsanwärterinnen und Rechtsanwaltsanwärtern und hauptverantwortliche Juristin für Angelegenheiten der FÖR.
Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge, denn rund um die Pauschalvergütung gibt es viele Fragen und da wollen wir Klarheit hineinbringen. Wer sich schon vorab informieren möchte, kann das natürlich gerne tun unter www.ra-vorsorge.at. Dort finden Sie viele weiterführende Informationen rund um das Versorgungssystem. Und damit danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.